Handelsblatt Mindshift mit Carina Contio und Tanja Kebes. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
Es fällt dir schwer, Aufgaben an Kollegen abzugeben? Du verharrst in einem Job, der dich absolut langweilt und du sitzt Konflikte mit der narzisstischen Chefin lieber aus, als sie anzusprechen? Du fragst dich, wie du mit Misserfolg besser umgehen kannst? Psychologieratgeber, Podcasts und YouTube-Therapeuten bringen Licht in den dichten Wald der Emotionen und erleben gerade einen regelrechten Boom. Vor allem in der Pandemie sind sie für viele Menschen zu einem akustischen Antidepressivum geworden und eine Art Seismograf gesellschaftlicher Bedürfnisse. Expertin Stefanie Stahl gehört dazu. Die Diplompsychologin und Autorin ist Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Seit über 5 Jahren hält sich ihr Buch »Das Kind in dir muss eine Heimat finden« auf der Spiegel-Bestsellerliste und ist für viele Menschen ein echter Rettungsanker. In ihren millionenfach abgerufenen Podcasts »So bin ich eben« und »Stahl aber herzlich« verhandelt sie große Fragen und kleinere Alltagsprobleme. Auch bei konkreten Problemen im Job, die meistens mit den Gespenstern unserer Kindheit zu tun haben, gibt sie nützliche Kniffe an die Hand, mit denen wir ganz schnell wieder aus dem Sandkasten herauskommen. Ich spreche heute mit Stefanie Stahl darüber, wie sie zur Psychologie gekommen ist, wieso sie als Kind Zigaretten an Altkanzler Helmut Schmidt und US-Außenminister Henry Kissinger verteilt hat und warum wir uns im Job oft anders verhalten, als wir eigentlich sollten oder wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, ich begrüße Sie, liebe Frau Stahl. Sie sind uns wahrscheinlich aus Trier zugeschaltet. Ist das richtig?
Genau, danke für die Einladung.
Da war wahrscheinlich auch heute Nacht was ein bisschen stürmisch, oder?
Ja, aber heute Nacht war ich in Köln, weil ich da gestern eine Aufzeichnung hatte. Und da hat es wahnsinnig gestürmt auch.
Ja, war ganz auch krass. So ein bisschen mit Epizentrum. Ich bin jetzt aus Bonn gekommen.
Ja.
Steigen wir doch mal direkt ein. Wir haben ja so knapp 40, 45 Minuten Zeit. Mhm. Ich interessiere mich dafür, dass man hat ja Konflikte, die sich im Laufe des Lebens irgendwie auftun oder auch im Laufe der Karriere, die eigentlich immer irgendwie mit Gespenstern aus unserer Kindheit zu tun haben. Sie wissen ja, wer Ihre Bücher kennt, wie man sowas aus seinem Leben verbannt. Was mich jetzt erstmal auch interessiert, was waren denn Ihre Gespenster?
Meine Gespenster? Ja, ich komme eigentlich aus einer überwiegend glücklichen Kindheit, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht so schlimme Gespenster. Bei mir sind es eher so Schicksalsschläge. Also bei mir, mein Vater war relativ alt, als ich geboren wurde. Also da war der schon 50 und ist leider dann auch relativ früh gestorben. Da war ich erst 24 und viele andere Verwandte sind auch gestorben, so als ich so in meinen 20er Jahren war. Mein Geburtshaus ist abgebrannt, da war ich 18. Also eher solche Sachen, die mich beschäftigen, mehr als diese frühen Konflikte oder so.
Sie haben gerade Ihren Vater auch angesprochen, das finde ich sehr interessant. Der Walter Stahl war ja, und das werden viele Handelsblatt-Hörerinnen und Hörer kennen, über 30 Jahre lang Geschäftsführer von der Atlantikbrücke in Hamburg und Bonn. Und Sie schreiben das auf Ihrer eigenen Webseite, dass Sie als Kind zu Hause bei diesen Partys mit prominenten Gästen Zigaretten so an Leute verteilt haben wie Helmut Schmidt oder Henry Kissinger. Also das wow, heute würde man ja das Jugendamt wahrscheinlich einschalten, oder?
Ja, das habe ich dann gesagt, genau. Das waren halt damals so völlig andere Zeiten. Das waren so die wilden 60er und 70er Jahre. Da wurde halt noch getrunken und die haben sich normalerweise auch nicht beim Gläschen Wein aufgehalten. Dann ging ja der Whisky
direkt zum harten Stoff.
Genau. Jeder Mensch hat damals irgendwie gefühlt noch geraucht und es gehörte einfach zum guten Ton, dass auf einer Party auch Zigaretten rumstehen und verteilt werden. Es war halt ein komplett anderer Zeitgeist, als den wir heute haben. Genau. Mhm. Und meine Aufgabe als Kind war es dann öfter dann die Zigaretten in die Gläschen zu verteilen.
Wahnsinn. Ich hoffe, Sie haben selber noch nicht geraucht, mal heimlich, oder?
Doch, nein, ich habe mich nur nicht heimlich geraucht. Ich habe immer für mein Leben gern geraucht.
Und, tatsächlich?
Ja,
okay.
Ja. Und war immer ein On-and-Off-Raucher. Jetzt hoffe ich, dass ich diesmal einmal durchhalte.
Wie lange sind Sie schon quasi jetzt gerade wieder beim Off?
Gar nicht so lange. Ich habe im Corona noch mal geraucht und bin jetzt erst wieder ein paar Monate beim Off.
Ich drücke Ihnen sehr die Daumen. Ich habe es auch quasi vor 20 Jahren aufgehört.
Oh, das ist ja schon eine richtig lange Zeit.
Bin echt stolz auf mich. Wie hat sie das geprägt, diese Treffen auch zu Hause? Das sind ja mächtige Alpha-Männer beim Whisky unter sich, die im Verborgenen irgendwie die Strippen ziehen vielleicht. Also hat das irgendwie Einfluss auf ihre eigene politische Weltsicht auch gehabt?
Nein. Ich war ja zu klein. Ich habe das ja gar nicht so richtig mitbekommen und so. Was eher Einfluss hatte, war sicherlich mein Vater oder meine Eltern. Mein Vater war immer sehr liberal und war selbst ein Wechselwähler. Und ihn hat vor allen Dingen die Nazizeit sehr beschäftigt und er hat sich auch den Rest seines Lebens dafür eingesetzt, beruflich, dass es eben keinen Krieg mehr gibt. Und diese ganze Zeit, die hat, da hat er oft drüber geredet und ich habe mir immer geschworen, dass es so wichtig ist, da wirklich Zivilcourage zu haben. Und so wurde ich auch erzogen. Das war ein sehr hoher Wert in unserem Elternhaus. Umso erschütterter bin ich, dass so viel anscheinend alles wieder zurückkommt. Also was wir so in den letzten 10 Jahren erleben, so ein Rückfall in so alte Zeiten, also weltweit auch. Also wir waren ja schon so viel weiter in den 80er Jahren, bin ich doch ziemlich fassungslos, ja.
Ja, ich auch. Das ist ein richtiger Backlash. Ja. Ihr Vater war ja in US-Kriegsgefangenschaft auch tatsächlich, wahrscheinlich auch echt viele nicht so schöne Erfahrungen gemacht.
In der Gefangenschaft hat er sehr gute Erfahrungen gemacht. Er hatte ein Riesenglück. Also die US-Amerikaner sind unglaublich gut umgegangen mit ihren Gefangenen. Und er hat da perfekt Englisch gelernt. Die haben da Universitäten gegründet und so. Also die in Russland waren, die im Osten waren, die hatten es richtig, richtig übel. Die nach Amerika gekommen sind, die hatten richtig Glück.
Oh, okay, ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Sie hätten ja wahrscheinlich, also die Familie hat ja wahrscheinlich echt gute Kontakte gehabt, auch so in Politik oder Wirtschaft, vermute ich jetzt einfach mal, da eine Karriere machen können. Sie sind trotzdem zur Psychologie gekommen, haben aber ja eigentlich auch wieder in die Fußstapfen des Vaters so angefangen, Jura zu studieren. Also wie kam der Schritt dann von Jura zur Psychologie?
Ich fand halt Jura nach kürzester Zeit grottenlangweilig. Und meine Mutter war ja, die war ja Heilpraktikerin und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und die war da immer mächtig interessiert und auch richtig gut. Ich würde mal sagen, die war so ein Naturtalent und die hat die Psychologie heute damals abonniert mit dem ersten Heft, das erschienen ist. Und ich habe das schon immer als Jugendliche gelesen und habe mich immer total für Psychologie interessiert. Nur als ich fertig war mit dem Abi, war der Schnitt wie so oft bei 1,0. Psychologie hat ja mal einen ganz, ganz hohen NC. Und da konnte ich nicht mithalten. Ich hatte einen Schnitt von 2,3. Ich war auch nie so die Fleißigste. Damals war man auch nicht so fleißig. Also
ich finde 2,3 gut. Das
ja, in meiner Zeit galt auch cool sein. Cool sein war in den 80ern alles. So heute ist es irgendwie ein ganz anderer Zeitgeist. Also und dann habe ich erstmal mit Jura angefangen und dann fand ich das so langweilig und dann bin ich nochmal zur Studienberatung gegangen und habe nochmal nachgefragt und zufällig war genau in einem Jahr mal der NC bei 2,3, ich glaube seitdem auch nie wieder.
Ach, krass. Okay.
Und da bin ich reingerutscht.
was für ein Glück, also ja, das muss man wirklich sagen, weil wir wirklich auch für Millionen Menschen ein Rettungsanker waren und sind, hat mir gerade gestern noch ein ehemaliger Führungskraft hier von uns beim Handelsblatt geschrieben. Witzig fand ich, dass sie waren ja trotzdem dann auch irgendwie in der Jura-Atmosphäre doch noch aktiv letztlich, weil sie am Familiengericht als Gutachterin gearbeitet haben.
Ja, verrückt, ist es doch nochmal auf mich zugekommen.
Irgendwie genau. Schon, ne?
Ja. Ja, ich war sehr lange Gutachterin fürs Familiengericht und das heißt konkret, ich habe mich um Fälle gekümmert, wie die Eltern streiten sich ums Umgangsrecht, die Eltern streiten sich ums Sorgerecht oder ein Kind soll aus der Familie genommen werden, also Antragsteller ist das Jugendamt oder umgekehrt, Eltern sagen oder ein Elternteil, ich will mein Kind zurückhaben und in all diesen Fällen wurde ich dann halt als Gutachterin bestellt. Ne?
Wichtiger Job auch, ne?
Ja, aber auch anstrengend. echt anstrengend.
Anstrengend, auf jeden Fall. Sie haben es ja dann auch aufgegeben, sag ich jetzt mal, weil dann auch der Erfolg irgendwie kam durch die Bücher. Völlig zu Recht. Noch eine letzte Parallele zu Ihrem Vater, die ich meine, recherchiert zu haben. Der war ja auch so eine Art Bestseller-Autor. Der hat damals in Hamburg den legendären Ausgehführer Hamburg von 7 bis 7 geschrieben.
Genau.
Ich glaube, den gibt es vielleicht sogar heute noch.
Ja. Und der war vor allem der erste Gastronomieführer, das muss man sich
erinnern. Ja, der erste, genau. Ja. Das war so 66, 67 muss das gewesen sein. Und wenn man da jetzt so reinguckt, das waren noch viele Striptease-Schuppen drin, Musikclubs, Kultkneipen auf St. Pauli. Habe ich auch mal ein Jahr gelebt, toller Ort. Ich denke mal, da hat die Recherchearbeit auch mehr Spaß gemacht als die Schreibarbeit. Und bei Ihren Büchern ist es ja so, dass Sie sagen, Sie haben sehr viele auch quasi inzwischen rausgebracht in unterschiedliche Richtungen. Aber trotzdem finden Sie das Schreiben anstrengend, habe ich gelesen.
Ist auch anstrengend.
Warum muten Sie sich das trotzdem zu? Sie könnten sich wahrscheinlich auch einen Ghostwriter inzwischen leisten.
Ja, nee, das geht nicht. Das geht nicht mit dem Ghostwriter, weil ich so eine eigenartige...
Ja, ist schon sehr persönlich auch, ne? Ja.
Nee, weil ich auch so eine eigenartige Art zu schreiben habe. Und zwar fange ich immer mit der ersten Zeile an und höre mit der letzten auf. Und ich weiß zwar, über was ich schreiben will, und ich habe auch ein grobes Konzept im Kopf, aber im Grunde entwickle ich das Buch von innen heraus, also Satz auf Satz. Und es gibt ja Menschen, die können das komplett vorstrukturieren, bis in die kleinsten Unterkapitel. Das kann ich nicht, weil sich ganz, ganz viel aus dem Schreiben heraus ergibt. Das heißt, ich sortiere auch noch vieles beim Schreiben. Könnte allerdings auch der Grund sein, warum viele Menschen sagen, dass die Bücher so gut lesbar sind. Also vielleicht, weil ich so eine stringente Struktur dadurch auch verfolge. Und das ist eben sehr anstrengend, weil ich auch sehr viel nachdenken muss beim Schreiben, weil ich ja auch viel Innovatives schreibe. Es ist ja nicht so, dass ich Fachliteratur lese und sage, aha, so ist das und jetzt erkläre ich das mal einem Laien, damit er es auch versteht, sondern ich lese Fachliteratur, mache meine Arbeit als Psychotherapeutin und mache nochmal eigene neue Querverbindungen auch auf.
Genau, das ist ja auch das, was Sie auszeichnet, auch dass Sie es dann am Ende tatsächlich so gut runterbrechen und auf Augenhöhe vermitteln können, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen anspricht. Ne?
Ja, und das ist eben, also Schreiben ist einfach anstrengend, das sagen ja auch ganz, ganz viele Journalistinnen. Also das
finde ich auch
absolut, schwer. Also viele Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ja, geht mir auch so. Also das Schreiben ist eigentlich mal der lästigste Part an dem Beruf.
Also ich finde auch immer Recherche besser als das Aufschreiben dann letztlich und bin dann auch so ticke dann so ein bisschen wie Sie. Also ich habe ja gelesen, Sie sind auch eine Fühlentscheiderin. Das heißt, man lässt sich so ein bisschen das von den Emotionen vielleicht leiten und guckt und ist so ein bisschen eher locker als organisiert und so. Und dann guckt man halt mal, was am Ende bei rauskommt und fängt erstmal an. Was ich mir überlegt habe, also ich glaube, Sie bekommen wahrscheinlich extrem viele Anfragen von Leserinnen und Lesern, die bei Ihnen dann auch im nächsten Schritt unbedingt eine Therapie machen wollen. Haben Sie für sowas überhaupt noch Zeit, neben Ihrer Arbeit als Autorin und Speakerin und Podcasterin und jetzt noch mit YouTube-Kanal? Also kommt sowas noch rein? Also kriegen Sie das unter?
Ich habe beschlossen, dass ich dieses Jahr das auslaufen lasse und ab nächsten Jahr keine Therapie mehr anbiete. Aber ich habe ja auch meinen Therapie-Podcast. Also ich werde weiter Therapiegespräche haben, nur eben in dieser Podcast-Form. Bis hierhin habe ich immer Therapiegespräche angeboten, weil ich immer gesagt habe, dass das der Nährboden ist für meine Bücher. Weil nirgendwo kann ich so tief tauchen wie eben in den Einzelgesprächen. Und da ich aber den Podcast habe, kann ich weiterhin tief tauchen. Und habe aber beschlossen, selbst in der Praxis es nicht mehr anzubieten, weil mich das zeitlich einfach zu viel bindet. Allerdings habe ich ja hier ein Team von Psychologen und Psychologinnen, so dass meine Praxis nach wie vor Therapie anbietet.
Genau, es sind zwei Kolleginnen und jetzt
drei
relativ frisch auch ein Hahn im Korb.
Genau.
Außer ihr Mann natürlich, der ja. IT-König ist.
Ja, genau.
Ja. Jetzt werde ich viele Fans wahrscheinlich enttäuschen müssen. Ihre Praxis nimmt nur Privatpatienten an. Und wer gesetzlich versichert ist, kann sich, wenn er es nicht selber bezahlt, gar nicht in der Praxis behandeln lassen. Es gibt natürlich auch andere gute Therapeutinnen und Therapeuten auf der Welt. Und das Problem ist aber ja oft, dass man so wenige ja, die Wartelisten sind lange. Man muss unglaublich lange warten, bis man einen Platz bekommt. Würden Sie sagen, dass man sich mit einem Buch selber therapieren kann oder dass das auch was Gutes sein kann, um so eine Wartezeit irgendwie zu überbrücken? Und ja, bei wem kann das funktionieren? Bei welchem Menschentyp und wo gibt es da vielleicht eine Grenze?
Also wir haben ja in unserem Beruf wie in allen anderen Berufen auch eine Normalverteilung. Das heißt, es gibt von sehr gut bis sehr schlecht alles an Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und das breite Ding ist Mittelmaß. Das ist normal, das ist in allen Berufen so. Und ja. Ein guter Ratgeber hilft besser als eine schlechte Therapie. Und viele Leute haben mir geschrieben auch schon, dass ihnen meine Bücher mehr geholfen hätten als auch diverse Psychotherapien vorher. Das gilt natürlich nicht für alle Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Aber das Wichtigste ist ja, dass man wirklich den roten Faden versteht und den roten Faden an die Hand bekommt. Und das, denke ich, vermitteln zumindest meine Bücher. Insofern kann man sich schon mit Ratgebern sehr, sehr weit selber auch therapieren. Und das machen eben auch viele Leute. Das weiß ich eben von den sehr vielen Zuschriften, auch von den vielen Kritiken, die ich eben im Internet lesen kann. Und ich sage ja immer, meine Bücher sind Therapie, also Psychotherapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Mhm. Und das deutet schon an, das ist so dieser Durchschnittsneurotiker von nebenan.
Oder der Durchschnitts- ja, es deutet auch eine Grenze an. Also normalgestört heißt, irgendwo ist dann auch, wenn es eine wahrscheinlich krasse psychiatrische Erkrankung auch ist oder eine Persönlichkeitsstörung.
Eine krasse psychiatrische Erkrankung.
Irgendwo eine Grenze erreicht.
Müssen Sie mit Medikamenten auch behandeln, ja.
Also. Auch das, ja.
Und dann haben wir noch den Bereich der Traumata oder schwerer Traumatisierten. Zu meiner Überraschung, da bin ich wirklich selber überrascht, schreiben mir auch Menschen mit Traumata, dass ihnen meine Bücher weiterhelfen würden. Und trotzdem ist es natürlich ganz toll, wenn man ein größeres Päckchen zu tragen hat. Und überhaupt, manche Menschen fällt es einfach auch schwer, überhaupt so zu lesen, dass alles sich selber zu arbeiten, erfordert ja auch wirklich Disziplin, muss man sagen. Mhm. Es ist natürlich toll, dass es auch viele gute Kollegen und Kolleginnen gibt, an die man sich dann auch wenden kann, wenn die auch irre Wartezeiten haben, aber das liegt eben an unserer Politik. Gell? Wir haben zu wenig, die zugelassen sind. Die Hürden für die Zulassung sind auch sehr hoch. Wenn Sie vorhin gesagt haben, wir behandeln nur Privatpatienten, dann ist es nicht, weil wir so hochnäsig sind und nur Privatpatienten behandeln, sondern eben auch, weil wir eine sehr schwierige politische Situation haben. Und bis man mal so eine Krankenkassenzulassung hat und welche Ausbildungen da zugelassen sind und welche eben auch nicht, das ist alles ein Politikum, da müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber da ist durchaus noch erheblicher Verbesserungsbedarf vorhanden.
Absolut. Ja. Ich glaube, es gibt auch zumindest Teile der eventuell bald neuen Bundesregierung, die auch in der Richtung sehr aktiv werden wollen.
Das wäre natürlich schön.
Dringend notwendig. Ja, das wäre schön. Was glauben Sie, warum lesen Menschen eigentlich Selbsthilfebücher oder hören Psychologie-Pod? Also das Thema erlebt ja so in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Also es gibt ja auch andere tolle Angebote und das ist, also ich könnte jetzt erklären, warum ich das selber höre, weil es mich einfach interessiert, aber wie würden Sie das so erklären?
Also ich finde ja die Frage überraschend. Die Frage müsste ja eher lauten, wie kann ein Mensch es nicht lesen? Also wie kann ein Mensch auf die Idee kommen, sich nicht dafür zu interessieren, wie er tickt und wie er, welche Muster er hat? Ich meine, wir sind ja nur Körper und Geist. Und wenn man das Wort Geist mal durch Psyche ersetzt, dann sind wir nur Körper und Psyche. Und die Psyche ist in den Körper verbunden.
Viele Menschen wollen ja bei Selbstoptimierung denken die ja nicht an die Seele, sondern an den Körper, ne?
Ja, vor allen Dingen. Und das ist ja auch, was die Medien verbreiten. Na, also die neueste Diät wieder hier, das neueste Superfood da, bloß ausreichend bewegen, der neue Dingspapst oder hier wieder die neueste Päpstin. Also seitdem ich lebe, sind ja bestimmt schon 250 Säue durchs Dorf getrieben worden, was jetzt wieder der neueste Gesundheitstrend ist, wo sie alle hinterherlaufen und die Psyche wird furchtbar vernachlässigt. Ja. Dabei ist das doch der Grund, warum wir das ganze Elend in der Welt haben. Das kommt doch aus einem Mangel aus Selbstreflexion. Ein Mangel an Selbstreflexion und ein Mangel an Mitgefühl. Und beides hat psychologische Ursachen. Und wer sich darum nicht kümmert, nimmt sich natürlich die Chance, innerlich zu reifen und irgendwann mal weise zu werden. Ja.
Ja. Sie haben ja auch in meinem Interview gesagt, dass viele Menschen eine Höllenangst vor dieser Selbsterkenntnis haben oder Selbstreflexion? Also das klingt eigentlich verrückt, aber warum könnte das denn so sein?
Ja, weil viele natürlich ahnen und spüren, dass da auch Verletzungen sind, Sachen, die einfach nicht so toll gelaufen sind in der Kindheit und Jugend. Und das kann natürlich auch ganz alte Schmerzen wecken, wenn man da nochmal hinfühlt und hinguckt und oder sich eingesteht, ach Mensch, mit meiner Mutter oder mit meinem Vater, mit beiden, das war ja wirklich schwierig. Also es stürzt viele Menschen ja auch in tiefe Loyalitätskonflikte ihren Eltern gegenüber.
Aber ich glaube, viele haben auch so ein falsches Bild, so ein bisschen, was man oder welche Dosis man aufarbeiten muss. Also ich habe eine Freundin, der ich das gerne oder der ich immer schon ans Herz lege, mal eine Therapie zu machen. Die sagte, ja, aber warum die ganzen alten Kamellen aus der Kindheit wieder rauskramen? Aber man muss ja gar nicht alles wieder rausholen. Es reicht ja, würden Sie wahrscheinlich auch so sehen, dass man, wenn man einen Teil sich anguckt, wo sich vielleicht ein typisches Fehlverhalten oder problematisches Verhalten entwickelt hat und daran arbeitet, dann muss man nicht die 20 anderen schlechten Erfahrungen auch noch rausholen, oder?
Ja, das ist ja, was ich immer sage. Also früher war ja so ein Paradigma in der Psychotherapie und es besteht zum Teil immer noch. Man muss alles aufarbeiten, ne? Und dann irgendwie durch die letzten Provinzen seiner Seele latschen, sage ich immer. Ne?
Psychoanalyse.
Ja, genau. Furchtbar. Und ich sage immer, das ist sowieso einer meiner Lieblingswörter, der rote Faden. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Formulierung schon benutzt habe. Mir fällt keine
man
bessere
Buchtitel,
ein.
Ne?
Ja, genau. Dass man wirklich die Zusammenhänge einfach versteht. Ja, wenn ich grundsätzlich verstanden habe, okay, meine Eltern waren irgendwie überfordert, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel, und ein bisschen gestresst. Und deswegen hatte ich oft als Kind das Gefühl, dass ich irgendwie zur Last falle und mich sehr anpassen muss, damit ich hier irgendwie klarkomme. Und das war so die Atmosphäre in meinem Elternhaus. Und deswegen, weil das ja mein Gehirn geprägt hat, nur deswegen ist das ja überhaupt so wichtig, sich um die Kindheit zu kümmern, kann ich aber gleich nochmal näher begründen. Auf jeden Fall hat das jetzt mein Gehirn geprägt und deswegen glaube ich heute immer noch ganz häufig, ich muss wahnsinnig lieb und artig sein und ich muss alle Erwartungen erfüllen und ich darf bloß keine Fehler machen und am besten bleibe ich immer schön in der Defensive, damit mir keiner was anhaben kann. Ja, dann ist das eine ganz alte Prägung, dann ist das ein Muster aus der Kindheit, das hat aber mein Gehirn geprägt, das heißt, das ist meine heutige Realität. Und wenn ich das nicht reflektiere, was ja nichts anderes heißt, als dass ich von außen mal drauf gucke, und wenn ich nicht verstehe, dass es sich hierbei um eine rein willkürliche Prägung handelt, die aber bis heute zum größten Teil mein ganzes Denken, Fühlen und Verhalten bestimmt, wenn ich das nicht verstehe, dann bleibe ich ewig in diesem Muster gefangen. Das heißt, ich bin der Sklave meiner eigenen Projektion. Und das kann ja wohl nicht sein. Also deswegen ist das so wichtig, die aufzulösen. Und wenn ich dabei keine große politische Reichweite habe, na, dann ist noch viel vielleicht egal. Dann quäle ich damit vielleicht nur meine Ehefrau und meine Nachbarn mit meinem Verhalten. Aber wenn ich dann noch jemand bin, der große Reichweite hat, ja, dann können diese Projektionen und diese ganzen Wahrnehmungsverzerrungen natürlich auch viel Unheil anrichten.
Ja, mir kommt sofort so jemand wie Donald Trump irgendwie in den Kopf gerade.
Ja, der ist ja schwer gestört.
Absolut. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Aber
da
gibt's, wenn Sie es sagen.
Das. Aber da gibt es ja noch viel mehr, ne? Und die eben auch eine riesige Reichweite haben. Aber da gibt es auch Millionen von einfachen Leuten, die halt wählen gehen. Und na, also es gibt so viel Elend in der Welt. Und das alles aus diesem Mangel an Reflexion, an Wissen und an Mitgefühl. Ja, das sind die drei großen Pfeiler, würde ich sagen. Und halt falschen Werten auch. Warum so viel Elend passiert.
Ja, das heißt, solange wir uns nicht damit beschäftigen, wie unser psychologisches Programm, unsere Software irgendwie geschrieben wurde, können wir die auch nicht umprogrammieren.
Ich muss es ja erkennen. Wenn ich überhaupt nicht weiß, dass ich ein Muster habe, wie soll ich es denn dann verändern? Also ich muss es ja erstmal erkennen. Und das können wir Menschen. Wir sind zumindest ausgestattet mit den Möglichkeiten zur Selbstreflexion. Aber man muss es
aber
ja verstehen.
Aber manchmal schwierig, wenn man einen narzisstischen Chef hat, dann kann man dem ja nicht sagen, du, guck dir mal deine Kindheit an.
Genau. Dann kann man
obwohl es wahrscheinlich ein wichtiger Tipp wäre, ne? Aber
richtig. Und dann muss man sich aber fragen, muss ich hier wirklich bleiben in der Stelle? Oder habe ich vielleicht ein übertriebenes Sicherheitsmotiv? Oder habe ich vielleicht einen übertriebenen falschen Ehrgeiz? Was sind meine Anteile, die mich hier verharren lassen? Oder was kann ich meinerseits tun, dieses gestörte Verhalten, was er an den Tag legt, mehr bei ihm zu belassen und nicht immer so persönlich zu nehmen und mir das zu Herzen zu nehmen. Also auch da sind ja noch Handlungsspielräume, die man hat, wenn man über seine eigenen Anteile nachdenkt.
Es gibt ja viele Leute, die im Job verharren, obwohl sie eigentlich zu Tode gelangweilt sind.
Ja, das ist schlimm, ne?
Ja.
Da steht ja meistens Sicherheitsbedürfnisse dahinter. Ja, überhöhte Sicherheitsbedürfnisse, manchmal auch Sachzwänge. Aber auch die muss man hinterfragen, ob das, die wirklich so zwingend notwendig sind, ja.
Ob es das wert ist, dass man wirklich nur noch unglücklich jeden Tag aufsteht.
Ja.
Ne? Ja. Was sind denn so typische Prägungen aus der Kindheit, die uns im Job Probleme bereiten? Gibt es da sowas, was Sie in den Behandlungen häufig entdecken?
Ach, im Letzten geht es immer um dasselbe. Wir sind psychisch auch ziemlich simpel konstruiert, muss ich sagen. Unsere Psyche hat eine klare Architektur, von der leider nur sehr wenig Menschen wissen. Und die ist viel, viel einfacher noch als unsere körperliche Architektur. Und es geht immer um dieselben psychologischen Dimensionen und Prinzipien. Und eins, also die Hauptdimension oder mit das Epizentrum unserer Psyche ist halt unser Selbstwertgefühl. Und im Letzten ist das der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Probleme, ob ich jetzt im Job Probleme habe oder sonst wo Probleme. Denn letztlich sind im Grunde alle unsere psychischen Probleme auch Beziehungsprobleme. Und Jobprobleme haben ganz, ganz viel eben mit unserem eigenen Selbstwertgefühl zu tun oder mit äußeren Bedingungen, denen wir ohnmächtig gegenüberstehen. Dann ist immer die Frage, ob man da nicht sich in andere Bedingungen begeben kann.
Genau, ja. Ja, man kann sich nicht alles wegumdenken oder wegatmen
oder
was auch immer so. Ne?
Ja, es gibt ja auch Strukturen, genau.
Ja. Ich erlebe das zum Beispiel öfter, ein anderes Thema aus dem Berufsleben, dass Menschen extrem schlecht delegieren können. Mhm. Meinen, sie müssen irgendwie alles selber machen.
Ja.
Was könnte denn hinter sowas stecken und wie findet man raus aus so einer Falle?
Dahinter steckt ein überhöhtes Kontrollbedürfnis und das Kontrollbedürfnis interagiert auch wieder mit dem Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn ich alles unter Kontrolle haben muss, dann habe ich im tiefsten Angst, mich angreifbar zu machen. Und mein Lösungsversuch ist, ich mache am besten alles selbst, dann habe ich so viel Kontrolle, dass ich die Risiken am besten abschätzen kann, weil dahinter steckt ja eine tiefe Überzeugung, wie zum Beispiel, ich darf keine Fehler machen. Und damit ich es vermeide, Fehler zu machen, mache ich am liebsten alles selbst. Denn in dem Moment, wo ich etwas delegiere, habe ich nicht mehr die Kontrolle, ob derjenige vielleicht was falsch macht oder sich Fehler einschleichen. Also auch da landen wir am Ende wieder beim Selbstwertgefühl.
Sie haben ja was auch ganz Interessantes, noch ein weiteres Buch geschrieben, da geht es um Persönlichkeitstypen im Job.
Ja,
Und das Schöne daran fand, ich habe es auch gerade meinen Kollegen hier so im Raum erzählt, so eigentlich wäre es cool, wenn jeder von uns den Test mal machen würde und dann wüssten wir alle, der hat die Macke, der hat die Macke und dann gibt es viel weniger Konflikte im Job.
Richtig, ist auch so.
Ist das so einfach? Kann man das so einfach sagen?
Ja, natürlich. Die Dinge sind im Letzten total einfach. Es ist nicht so kompliziert. Und das Buch, das heißt also, bin ich im Job und das geht auf 16 Persönlichkeitstypen zurück. Und bestimmt werden einige Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal vom MBTI gehört haben. Das ist ein Persönlichkeitstest.
Genau, der ist in vielen DAX-Konzernen bekannt.
Genau.
Also ich glaube, ich habe gestern eine Statistik gesehen, in 80% aller DAX-Konzerne wird er auch zur internen Personalentwicklung tatsächlich benutzt.
Richtig. Und ich habe vor vielen Jahren dieses Konzept ins Deutsche transformiert. Auch vom Wording her deutsch angepasst, einfach vereinfacht, dass es eingängiger ist, weil wir haben es mit 4 Persönlichkeitsdimensionen zu tun. Das ist schon so ein bisschen fummelig, wenn man das verstehen will. Auf einer tieferen Ebene, es reicht natürlich zum Teil auch, ich gucke, was für ein Persönlichkeitstyp ich bin und ich gucke, welche Persönlichkeitstypen sich in meinem Team tummeln. Also man muss es auch nicht bis zum Letzten verstehen. Aber trotzdem, ich habe es so ein bisschen einfacher gemacht und habe vor allen Dingen einen eigenen Test entwickelt, weil der MBTI, der ist sehr, sehr teuer lizenziert. Und wenn man den anwendet in Trainings und so weiter, braucht man auch eine Trainerlizenz. Und ja, genau.
Klingt nach einer Geldmaschine, nach einem guten Geschäftsmodell.
Und ich muss ehrlich sagen, ich verschenke solche Sachen ja immer. Und das mache ich auch gerne. Das heißt, auch in dem Buch, was ich mit meinem Co-Autoren Christian Bernreiter geschrieben habe, haben wir nicht nur das ganze Konzept offengelegt, plus unseren eigenen Test, der sehr, sehr gut misst, sondern auch einen ganzen Trainingstag ausgearbeitet, ja. Also das heißt,
und der ist am Ende taucht
genau,
er auf, ne?
Genau, wie man damit auch arbeiten kann, wie man als Abteilung damit trainieren kann und so weiter. Ja.
Haben Sie sich bestimmt nicht nur Freunde mitgemacht in der Branche wahrscheinlich, oder?
Weiß ich nicht. Bisher habe ich noch keine einzige E-Mail bekommen, dass sich jemand beschwert hätte.
Das ist gut.
Allerdings muss ich sagen, das Buch ist ja in Corona-Zeiten erschienen. Das heißt, es hat sowieso keinen interessiert. Jetzt gehen erst die Trainings wieder los. Vielleicht kommt das ja noch.
Ja, viele haben ja jetzt auch wieder Angst, quasi ins Büro zu gehen und ins Homeoffice. Und vielleicht wird es dann doch jetzt nochmal aktueller, das Thema. Was ich ganz gut finde an den Typen wie Sie, die beschreiben, ich habe eine ehemalige Schwägerin, die bei einem großen Logistikkonzern in Bonn arbeitet in der Personalabteilung, die sagt bei diesem MBTI, ist oft das Problem, dass die Leute sich halt diese ganzen Formulierungen nicht merken können. Also man ist dann IF,
deswegen, wir haben den Namen gegeben.
Und sonst was. Ja, und Sie haben so schöne Namen gegeben. Ich habe den Test für mich durchgemacht. Ich bin eine Tugendministerin. Das finde ich toll.
Heißen also, alle Minister.
Und Minister?
Ja, Beziehungsminister haben nie Minister und so weiter.
Also sie gendern ja nicht. Ne?
Wir müssen es mal eingendern. Das Buch ist schon etwas. Das Neue haben wir sogar. Nee, das ist, kann ich mich noch nicht mal mit rausreden. Nee, es ist nicht eingegendert, ich gestehe. Ja. Aber die Ministertitel kommen alle daher. Das signalisiert, dass jeder Typ an sich eben richtig und gut ist, wie er ist. Und am Ende brauchen wir sie alle. Sie bilden ein ganzes Kabinett, weil jeder Typ für unsere Gesellschaft gefragt ist. Und übrigens, wenn ich das sagen darf, auf meiner Homepage kann man den Test auch umsonst machen, wenn man mal wissen will. Ich sage ja, ich verschenke ja immer alles.
Ja.
Wer mal wissen will, wo wir jetzt so lange drüber geredet haben, was bin ich denn für Typ, kann ruhig mal da gucken. Da gibt es den Test.
Ja. Sehr spannend.
Und der hat auch sehr viel Korrelation eigentlich mit den Big Five. Da brauchen wir mal nicht näher drauf einzugehen, aber die Big Five sind meines Erachtens völlig überschätzt, finde ich. Das ist ja so ein super gehyptes Persönlichkeitsmodell in der Psychologie.
Mhm.
Ich finde sie überschätzt, aber okay.
Ja, ich habe den hab ich gestern auch nochmal irgendwie durchgemacht, um zu gucken, ob das in so eine ähnliche Richtung geht. Ging es tatsächlich auch, aber der war sehr, sehr viel umfangreicher, aufwendiger und irgendwie, ich konnte so bei dem, wie Sie es so beschrieben haben, viel mehr mitnehmen. Müsste man eigentlich nicht schon, ich weiß, in Bonn gibt es eine Schule, die haben Psychologie als Schulfach. Müsste man nicht eigentlich das viel mehr so in den Bildungsalltag integrieren? Also wenn man Biologie hat ab der 5. Klasse, reden wir alle immer über Körper. Wie können wir uns fortpflanzen? Warum wächst bei mir oben was? Warum wächst bei dem anderen unten was? Aber was im Kopf passiert, gab es in meiner Zeit, glaube ich, nicht im Unterricht.
Ja, selbstverständlich muss das viel mehr. Und ich meine, viele Schulen machen es auch schon. Das heißt ja nicht Psychologie, sondern Sozialverhalten oder sonst was von der 1. Klasse an. Also bei den Kleinen halt spielerisch, ne, wie gehe ich mit Gefühlen um oder was mache ich, wenn wir uns streiten oder was mache ich, wenn ich wütend bin und so, ne? Oder wie teile ich und keine Ahnung was, ja. Dass man das einfach so wirklich übt und integriert, das wäre so toll. Und ich denke, das wird aber auch immer mehr kommen. Also es muss einfach kommen. Alles andere ist ja absurd.
Ja, ich hoffe auch tatsächlich, dass es im Berufsleben auch mehr ein Thema wird. Gerade so, wenn es um Konfliktvermeidung geht.
Wird ja auch immer mehr. Das ist ja schon seit Jahren. Also dass sie ganz viele Menschen und auch vor allen Dingen Führungskräfte sich persönlich weiterentwickeln und weiterbilden eben auf dieser Persönlichkeitsentwicklung.
Das ist ja in den USA schon länger irgendwie on vogue, wenn man so sagen kann. Ne? Warum wir Deutschland hängen da wieder mal total hinterher?
Ist es so?
Ja.
Also ich habe immer den Eindruck, dass das auch hier sehr, sehr populär ist.
Also vielleicht noch nicht so, also in der internen Personalentwicklung taucht es schon hin und wieder mal auf, aber auch gerade so in kleineren Unternehmen, im Mittelstand.
Ja, das stimmt.
Ist es eher kein Thema. Und das finde ich eigentlich so schade, weil wenn man irgendwie, also für einen selber, wenn man sich weiterentwickeln will, dass man gucken kann, wo kann ich vielleicht noch mich weiterentwickeln. Ich will es jetzt nicht so defizitorientiert formulieren. Aber auch für Führungskräfte, dass man tatsächlich, wie Sie schon sagten, wenn man ein Team zusammenstellt, kann man ja vorher ungefähr schon gucken, welche passen ganz gut zusammen.
Ja, oder welche brauchen wir auch als Ergänzung? Wenn ich ein Team habe, wo alle gleich sind,
sind
sie toll in ihren Stärken, aber ergänzen sich leider auch nicht in ihren Schwächen. Also sie verstärken auch die Schwächen.
Eigentlich habe ich gesagt, man versteht sich ja mit den Typen gut, die so Also ich würde mich jetzt mit anderen Fühlentscheidern oder Toleranzministerinnen auch gut verstehen, aber unter dem Aspekt von Diversity wäre das jetzt wahrscheinlich eher schlecht.
Genau, also ich nehme mal jetzt eine Dimension raus aus dem, von diesen vier Dimensionen. Eine ist zum Beispiel, ob ich eher so ein konkreter oder ein abstrakter Typ bin. Die Abstrakten, die sind halt sehr, sehr gut in der Konzeptionalisierung, ja, die sind sehr visionär, die sind zukunftsorientiert und die denken so in großen Linien und Konzepten. Und die Konkreten, die sind mehr im Hier und Jetzt und sind mehr in der materiellen Welt verhaftet und das jetzt wertfrei. Also die sind mehr, man könnte auch sagen, down to earth und mit allen fünf Sinnen hier in dieser Welt, das sind Pragmatiker. Und die sehen aber auch oft die Details, die sehen auch den Teufel im Detail, die sehen eben auch, wo etwas nicht funktionieren kann, weil die Abstrakten manchmal Fehler machen, was die Beurteilung der Wirklichkeitswerte betrifft. Das heißt, die sind manchmal zu sehr in den Wolken. Das heißt, es ist gut, wenn man beide Leute in einem Team hat. Die Konkreten haben auch oft die Nerven, sich mit Routine und Detailaufgaben zu befassen, was den Abstrakten wieder gar nicht liegt. Die konzeptionieren gerne, aber das ganze Ding dann auf die Straße zu bringen und die konkrete Umsetzung zu verfolgen, das langweilt die schon wieder. Das ist aber die große Stunde der Konkreten. So, das heißt, die ergänzen sich wunderbar. Habe ich nur Konkrete im Team, kann es passieren, oder in der Firma ist ein ganzes Unternehmen mehr konkret orientiert, es gibt ganze Unternehmenskulturen, die sehr konkret sind, kann es sein, dass ich an der Zukunftsfähigkeit scheitere. Habe ich nur Abstrakte und zu wenig Konkrete, kann es sein, dass meine tollen Ideen und Konzepte einfach an der Realität scheitern, weil sie so nicht umsetzbar sind.
Das heißt, auf der einen Seite braucht man die sich was ausdenken, so, wo wollen wir hin, wer sind wir, was wollen wir machen, was wollen wir Geiles erreichen, und die anderen sind die, sag ich jetzt mal, die Controller, die sagen so, wie bezahlen wir das denn, was der oder die da eigentlich machen will.
Ja,
so, ne?
Genau. Braucht man und beides, die auch wirklich die konkrete Umsetzung dann planen und durchführen.
Ja. Wie sind Sie denn darauf gekommen, so dieses Buch auch für diese, ja, für den beruflichen Bereich zu schreiben? Eigentlich kommt es ja von einem ganz anderen Thema.
Genau, das lag irgendwie in der Luft. Ich hatte das Buch ja, so bin ich eben, das war eigentlich mein allererstes Buch, was ich überhaupt geschrieben habe, vor 15 Jahren. Und da habe ich dieses ganze Konzept fürs Privatleben, für private Leute, weil das gab es überhaupt nicht so. Fürs Private waren wir in Deutschland die Ersten. So. Und viel, viel später, auf einem meiner Seminare, hat mich mein Co-Autor, der dann auch tatsächlich mein Co-Autor wurde, der Dr. Christian Bernreiter, angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, das auch mal für einen wirtschaftlichen Kontext zu machen. Habe ich gesagt, mache ich sehr gerne. Da ich aber selbst gar nicht so in der Wirtschaft unterwegs bin, würde ich mich wohler fühlen, wenn ich einen Co-Autor dabei hätte, der genau in diesen Kontexten sich auch wirklich auskennt. Und so ist dann halt auch diese Co-Autorenschaft zustande gekommen.
Ja. Sie haben ja immer selbstständig quasi gearbeitet und waren jetzt
immer. Ich war nicht einen Tag meines Lebens angestellt.
Konzernkäfig.
Das muss man sich mal vorstellen.
Bereuen Sie das? Würden Sie gerne?
Nee, gar nicht. Nee? Es war aber auch nicht so geplant. Ich habe ja nicht damals am Studium gesagt, ich will nie angestellt sein, sonst hat sich so ergeben.
Wie sind Sie eigentlich von Hamburg nach Trier gekommen?
Ja, weil das ein NC-Fach ist, also Numerus Clausus, und dann wirst du ja verteilt. Und dann habe ich halt einen Studienplatz in Trier bekommen. Das hat mir aber auch sofort gut hier gefallen.
Sie sind ja da geblieben und ich habe gerade gestern noch mal geguckt. Ich glaube, Sie sind jetzt die fünfte Gesprächspartnerin aus Trier. Da ist irgendwie ein Nest an sehr klugen Frauen.
Echt?
Ja, tatsächlich. Also wirklich hat die Verena Huberts, die jetzt direkt Kandidatin und auch einen Platz gewonnen hat für die SPD, nach Berlin gegangen ist. Die Enise Lauterbach, das ist eine Chefärztin gewesen, die gekündigt hat, um ein Start-up zu machen. Katharina Barley hatten wir schon hier in der Runde.
Die habe ich auch persönlich schon kennengelernt, ja.
Genau. Und jetzt haben wir Sie dabei. Ich glaube, da haben wir schon fünf, ne? Wahnsinn. Das scheint eine gute Ecke zu sein. Mit Wein und die Nähe zu Luxemburg.
Mosel. Mosel, genau. Luxemburg ist sehr cool. Und ich liebe auch die Mosel. Ich liebe auch die Eifel und den Hunsrück, weil ich unheimlich gerne in Wäldern wandern gehe. Und hier ist, glaube ich, eine der schönsten Wandergegenden von Deutschland, würde ich sagen.
Absolut. Ich war neulich an der Moselschleife.
Ja, die ist toll, ne?
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
So, jetzt kommen wir zur Schleife. Wir müssen langsam mal unsere Gesprächsschleife leider schon so ein bisschen anfangen zuzuschnüren. Sie haben ja in Ihren Podcasts auch manchmal prominente Gäste. Atze Schröder war so einer, ganz großartige Folge. Wenn Sie sich jetzt jemanden aussuchen könnten aus der Wirtschaft oder aus der Politik, wen hätten Sie da gerne mal auf der virtuellen Couch, auf der Podcast-Couch sitzen, liegen?
Aus der Politik und Wirtschaft, da fällt mir gar keiner ein, die langweilen mich eigentlich im Großen und Ganzen.
Na, nicht mal Donald Trump?
Ach nö, was soll ich mit dem?
Also, hoffnungsloser Fall.
Ja, das wäre ein völlig einseitiges Gespräch. Also mich interessieren eher die Glamour-Leute.
Tatsächlich.
Ja, wirklich. Finde ich irgendwie spannender. Oder große Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, sowas würde mich mehr interessieren als Politik und Wirtschaft. Die geben sowieso immer so vorgefertigte Antworten.
Ja, und das stimmt. Das kann ich auch als Journalistin quasi bestätigen. Je wichtiger und je größer die Menschen in der Hierarchie irgendwo sind.
Ja. Also vor allen Dingen sind ja auch Meisterinnen und Meister darin, nicht die Frage zu beantworten, die ihnen gerade gestellt wurde. Ja,
genau.
Also,
ja. Und das ist dann immer so schade, weil man da so wenig von mitnehmen kann. Und man will ja eigentlich auch ein Gespräch führen, wo jemand eben, deswegen war es ja auch mir wichtig, mit Ihnen über Ihren persönlichen Werdegang zu sprechen, wo man einfach auch was mitnehmen kann, was man jetzt noch nicht kennt aus 100 anderen Folgen oder aus den Büchern oder so. Das ist, glaube ich, da haben die Leute am Ende mehr von, als wenn man immer überall dasselbe liest, hört, keine Ahnung, so, ne?
Ja. Und das ist ja ein Psychotherapeut, den Sie jetzt eben angesprochen haben. Das ist ja mein Podcast Schal aber herzlich, wo ich Psychotherapiegespräche führe mit den Leuten. Arzt war ja so nett, der Arzt Schröder hat sich geoutet mit seinem Thema, dass er harmoniesüchtig ist. Ja, das heißt, da kommen immer mal Stars zu mir und die outen sich aber auch wirklich mit einem persönlichen Thema, über das sie mit mir gerne sprechen möchten als Psychotherapeutin. Glaube ich nicht, dass ich da jemanden finden würde aus Politik und Wirtschaft.
Es geht. Also ich hatte tatsächlich, ich bin ja auch immer jemand, der das Thema psychische Gesundheit oder auch über eine psychische Erkrankung zu sprechen in der Öffentlichkeit, das sehr treibt und bin selber eine Depression und setze mich da auch für ein, für mehr Offenheit und dass das nicht mehr so ein Tabu ist, gerade auch im Berufsleben. Und ich habe tatsächlich einen ganz tollen Manager aus dem MDAX gefunden. Der hat auch ein Buch geschrieben über seinen Weg von der Chefetage in die Psychiatrie und wieder zurück. Und er hat so toll und so offen erzählt. Und das Erste, was er gemacht hat, als er in den Konzern wieder zurückgekommen ist, hat so ein Townhall-Meeting gemacht und hat komplett von seinen 6 oder 8 Wochen Psychiatrie erzählt. Was war da? Was habe ich erlebt? Warum hat mir das geholfen? Warum hat mir das gut getan? Es war ein IT-Konzern. Das ist eine mega gute Resonanz. Und daraus hat er dann auch ein Buch geschrieben. Und das finde ich, sowas braucht man mehr. Also vielleicht, wenn Sie...
Absolut.
Das wäre vielleicht auch so ein ganz interessanter Gast für Sie. Also, dass man auch echt mal so in der Wirtschaft da ruckelt. Also in der Gesellschaft gibt es ja viele Männer jetzt auch, die, sage ich mal, sich outen in Anführungsstrichen. Manchmal denke ich, es ist jetzt irgendwie das neue Heldentum, dass man die Hosen runterlässt und sagt, ja, ich habe Depressionen. Der Kurt Krömer zum Beispiel. Dann gibt es noch den Herrn Sträter. Heißt der Sträter? Ein Comedian auch?
Ich weiß es nicht genau.
Genau, und das finde ich eigentlich total toll, aber das ist ja in so Medienberufen oder das ist ein Bereich, wo man sich vielleicht eher erlauben kann als in so einem krassen DAX-Konzern jetzt. Aber da brauchen wir auch mehr Menschen, die irgendwie wirklich offen und mutig drüber sprechen. Ich schicke die mal zu Ihnen in den Podcast.
Genau, können Sie gerne bei mir bewerben.
Ja, schön. Ja, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Wir hätten in sehr, sehr viele Richtungen noch viel tiefer einsteigen können. Leider haben wir die Zeit hier nicht, aber ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer trotzdem ganz, ganz viel mitgenommen haben. Und das Tolle bei Ihnen ist ja, dass Sie so ein Wunderwerk sind. Es gibt ja nicht nur ein Buch, sondern es gibt einen Podcast und einen YouTube-Kanal und man kann wirklich mehrdimensional sich quasi Frau Stahl einverleiben und das macht es auch so besonders, finde ich, das ganze Paket. Also vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit
genommen
haben.
Danke Ihnen.
Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Für mich war das jetzt die letzte Folge nach 2,5 tollen Jahren mit Handelsblatt Mindshift. Ich bedanke mich bei allen treuen Fans und Zuhörerinnen und zusammen mit meiner Kollegin Tanja Kewes übergeben wir diesen Podcast jetzt an unsere Kolleginnen Kirsten Ludewig und Charlotte Haunhorst. Feedback schickt ihr uns wie immer an mindshift@handelsblatt.com. Und damit ihr keine Folgen verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Ich bin jetzt weg. Tschüss!
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.